heute angehen werden, weil ja schließlich ein hoher Feiertag ist. Das heißt, es wird vom Programm her ungefähr so aussehen, dass ich nach einigen einleitenden Worten heute den Bibeltext vorlese. Danach werden wir gemeinsam ein Lied hören. Es ist ein englisches Lied und ich habe es euch extra mühsam übersetzt, zusammen mit meiner Frau, was manchmal ein bisschen Konfliktpotenzial gab. Und er hat gesagt, nein, das muss man so übersetzen, nein, so. Aber wir haben uns nachher jetzt was richtig Gutes einfallen lassen, also dass auch die nicht englischsprachigen Leute da sehr gut folgen können werden. Danach, ja, bitte, so bin ich zu euch. Ja, wenn du Englisch kannst, dann mach einfach die Augen zu und hör nur auf den Text. Nachher werden wir dann noch ein bisschen chillige Musik hören und zusammen beten und am Ende noch einmal mit einem Lied und an die Wand gebeamten Text irgendwie schließen, so dass da jetzt auch einiges irgendwie an Meditationsmöglichkeiten heute da ist, um einfach ein bisschen mehr von Jesus zu erkennen. Und es ist ja so, dass wir mitten eigentlich in einer Predigtreihe über die Geistesgaben sind, hauptsächlich nach 1. Korinther 14, aber natürlich auch nach Epheser 4 und nach Römer, weiß gar nicht genau, wo das steht. Und das ist immer noch das Thema, das uns beschäftigt und es wird auch heute locker darum gehen, also es wird irgendwie um Dinge aus dem Umfeld gehen, aber ich wollte mir auch nicht die Möglichkeit entgehen lassen, irgendwie heute etwas Weihnachtliches zu predigen und so wird es auch ein weihnachtliches Thema sein. Und ich weiß, dass Weihnachten die meisten Leute, oder glaube ich jedenfalls, so kommen mir so vor, die meisten Leute, die ich kenne, irgendwie wirklich abfuckt. Und ich kann das echt verstehen. Also ich stehe auch nicht irgendwie auf Weihnachten und ich stehe auch nicht auf den Weihnachtsrummel. Aber ich habe irgendwann, glaube ich, letztes Jahr war das mir vorgenommen, mich nicht irgendwie davon beirren zu lassen, was aus Weihnachten geworden ist, sondern ich will ein Gefühl für Bedeutung haben für das, was damals passiert ist vor 2000 Jahren. Und deswegen werde ich auch heute irgendwie über Weihnachten predigen und über Inkarnation und darüber, dass Gott Fleisch geworden ist, weil das der absolute Hammer ist. Und ich weiß natürlich auch, dass Weihnachten nichts ohne Ostern ist und ohne Pfingsten das Ganze auch irgendwie nichts bringen würde. Aber Weihnachten ist für uns echt etwas ganz, ganz Besonderes, dass unser Gott Mensch geworden ist. Das ist der Hammer. Und ich hoffe einfach und habe natürlich auch dafür gebetet und hatte so den Eindruck, dass wenigstens bei so ein paar Leuten, dass das heute tiefer verstanden wird. Und ich hoffe, dass es euch gelingt, euer Herz aufzumachen und einfach mal darüber nachzudenken, in so eine meditative Haltung zu kommen, irgendwie tief darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass der allmächtige Gott, der allwissende, allgegenwärtige Übergott, dass der Fleisch geworden ist, dass er Mensch geworden ist, dass er ein kleines Baby geworden ist, das in Bethlehem geboren worden ist und so, was das eigentlich bedeutet, irgendwie, was das für ein heftiger Akt der Liebe ist, was das irgendwie eine Gnade ist, dass Gott das gemacht hat. Und ich glaube, dass es uns halt ganz oft fehlt, und wir, dass diese Dinge ins Herz rutschen und dass wir das natürlich alle abnicken würden und sagen würden, ja klar, Weihnachten, ich weiß genau, was da passiert ist und wie Krippe und daneben hat der Esel gestanden und Jesus war da drin. Aber irgendwie, das ist nicht, was Weihnachten ist irgendwie, sondern es kann uns wirklich tief ergreifen und wir können tief verstehen, wie was das für ein Geheimnis ist, dass Gott sich danach gesehnt hat, Mensch zu werden. Deswegen Lukas 2, ich glaube, ich habe schon mehrere Jahre immer in dieser Heiligabendwoche, genau. Immer in dieser Heiligabendwoche über Lukas 2 gepredigt und ich möchte es heute auch wieder genauso machen. Hier segne dein Wort, danke. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und das ist eine Volkszählung, die da durchgeführt worden ist. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem verlobten Weib, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Leib seiner Mutter empfangen war.
God from true God, light from pure light,
flesh of our flesh and bone of our bone,
Word become flesh, God become human,
grows in the womb as one of our own,
Word of God's life, born of a woman,
Wisdom of God and God's only Son.
He became weak, though he was powerful.
Born with the poor, bringing God's kingdom.
Come and adore him, weak and defenseless.
Into our history the Christ child has come.
Basierte jetzt zwar aus dem Johannesevangelium, aber ich wollte es trotzdem aus dem Lukas vorlesen. Ich mag das Wort Weihnachten ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also schon das Wort finde ich doof, weil das immer irgendwie komische Assoziationen weckt und man eher an Kaufrausch denkt dann als irgendwas Positives. Und deswegen habe ich das jetzt in der letzten Zeit immer bevorzugt, es als Inkarnationsfest zu bezeichnen, auch wenn das vielleicht auch ein bisschen komisch klingt. Aber Weihnachten ist genau das. Es ist ein Inkarnationsfest. Gott wurde Fleisch. Inkarnation heißt einfach nur Fleischwerdung. Und ich werde das auch weiterhin so gnadenlos durchziehen, dass ich Inkarnationsfest sagen werde. Und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendjemand Reinkarnationsfest versteht und dass das dann hier die Runde macht, irgendwie Jesus Freaks Remscheid, Glauben an Reinkarnation. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube auf gar keinen Fall daran, dass wir wiedergeboren werden in irgendeiner anderen Form. Obwohl ich glaube, dass der eine oder andere von euch vielleicht verdient hätte, als Regenwurm wiedergeboren zu werden, weiß ich doch, dass das nicht der göttlichen Wahrheit entspricht. Sondern dass es einfach Gottes Gnade ist, dass es ein Leben gibt und dass wir uns in diesem einen Leben die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen, uns für Gott zu entscheiden und dann im nächsten Leben, nach dem Tod, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und es ist eins der größten Geheimnisse eigentlich und eines der Sachen, die uns am meisten zu Herzen gehen können, wenn wir sie einmal verstanden haben, wie groß Gottes Gnade eigentlich mit uns ist und dass Gott uns nicht irgendwie nach dem behandelt, was wir machen, dass wir echt nicht bekommen, was wir verdienen. Manche Leute finden das ungerecht, weil sie meinen, für das sie etwas Gutes verdient hätten, aber wenn du das biblisch einmal richtig verstanden hast, dann weißt du, du hast nichts Gutes verdient, kein Mensch hat irgendetwas Gutes verdient, kein Mensch ist gerecht in Gottes Augen und wir hätten alle die Hölle verdient. Und es ist eine unheimliche Gnade Gottes und wie dass er uns nicht das gibt, was wir verdienen, sondern dass er uns das gibt, was Christus verdient. Und dass er uns nach dem behandelt, in welcher Beziehung wir zu seinem Sohn stehen. Und dass er uns nicht nach dem behandelt, was wir machen. Und dass wir tatsächlich das echt so sagen können, auch wenn es eine harte Aussage ist. Aber wir bekommen nicht das, was wir verdienen, sondern wir bekommen das, was Christus verdient. Und das ist der absolute Hammer. Und das ist etwas, worüber ich am Inkarnationsfest natürlich echt denken muss. Irgendwie, dass Gott inkarniert worden ist, dass Gott Fleisch geworden ist. Und das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, dass es für mich eine unheimlich beruhigende Sache ist, dass ich weiß, dass Gott sich nicht geändert hat und dass dieselbe Sehnsucht, die damals vor 2000 Jahren da war und Gott dazu gebracht hat, Mensch zu werden, dass dieselbe Sehnsucht auch heute immer noch bei ihm ist. Und dass wir das echt verstehen sollten, dass Gott eine Sehnsucht danach hatte, Menschen zu dienen. Dass Gott eine Liebe zu den Menschen hatte, die so groß war, dass er sich gesagt hat, ich kann nicht einfach im Himmel bleiben, ich muss etwas machen. Und dass diese Sehnsucht nach Menschen eigentlich Gott irgendwie dazu getrieben hat, Mensch zu werden in Jesus Christus und geboren zu werden irgendwie als ein ganz normaler Mensch, in ganz normalen, sogar in negativen Umständen, in armen Umständen. Aber dass Gott diese Sehnsucht hatte, geboren zu werden und in diese Welt hineinzukommen und in dieser Welt zu wirken. Und es ist immer noch wie die gleiche Sehnsucht bei Gott. Er möchte immer noch in Menschen hineinkommen. Er möchte immer noch Menschen erfüllen und er möchte immer noch durch Menschen wirken. Und das ist eine Gnade, die wir wiederum echt nur ganz schwer irgendwie verstehen können, die wir vielleicht intellektuell so ein bisschen nachvollziehen können. Aber es wird nicht reichen, das verstandesmäßig zu verstehen, wie sehr Gott daran gelegen ist und wie Menschen wie uns zu erfüllen und wie sehr gerne Gott möchte, dass sein Heiliger Geist in Menschen wohnt und dass er durch Menschen handeln kann. Und ich habe das, als ich heute über den Text gebetet habe, habe ich das ganz stark irgendwie geistlich empfunden. Das war echt ein richtig heftiges Gefühl, dass es immer noch irgendwie das gleiche ist wie vor 2000 Jahren, als Maria und Josef rumgegangen sind und überall in Bethlehem einen Ort gefunden haben, wo Christus zur Welt kommen konnte. Und dass es immer noch irgendwie genau das gleiche ist, irgendwie, dass Gott Menschen sucht, in die er hineinkommen kann und durch die er wirken kann. Und dass Gott eine unheimliche Sehnsucht irgendwie nach Menschen hat, die sagen, hey, ich will ein Gefäß sein für den Christus. Ich möchte irgendwie mein eigenes Leben ablegen und hinter mir lassen und ich möchte das Jesusleben leben. Und dass Gott Menschen sucht, die dahin kommen wollen, wie es im Galater 2, Vers 20 heißt, dass nicht mehr sie selber leben, sondern dass Christus in ihnen lebt. Dass Gott Menschen sucht, die bereit sind, alles hinter sich zu lassen, ihr ganzes Leben aufzugeben, um Gott durch sie leben zu lassen. Und Gott ist offenbar nicht besonders wählerisch da drin, wen er nimmt. Und so ist es gekommen, wie dass Jesus in einem Stall geboren ist und dass er in eine arme Familie hineingekommen ist. Ich habe ja letztes Mal die Verse vorgelesen, die gleich nach dieser Geschichte kamen, wo er dann im Tempel dargestellt wurde und gesegnet wurde. Und wo es heißt, dass Maria und Josef das Opfer der Armen gebracht haben, das kleinste Opfer, das man überhaupt bringen konnte. Und er so merkt, wie die Leute, bei denen Jesus aufgewachsen ist, das waren wie keine reichen Leute, sondern Jesus ist echt in Armut hineingeboren worden. Das Reich Gottes ist in Armut hineingeboren worden. Und genauso wie es damals wie für Gott in Ordnung war, zur Welt zu kommen, in einem Stall, in einer Krippe zu liegen, genauso wird er auch heute noch irgendwie nicht die Leute suchen, die besonders viel gelten vor der Welt, sondern er wird die Leute suchen, die wollen, die bereit sind aufzumachen. Und wir sagen das oft in evangelistischen Zusammenhängen, zitieren wir oft so einen Bibelvers, Offenbarung 3, Vers 20 ist das, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn jemand aufmacht, dann werde ich zu ihm eintreten und das Abendmahl mit ihm halten. Und es stimmt, in Offenbarung 3, Vers 20, da hat es was mit der Errettung zu tun, wie das Menschen Jesus kennenlernen. Aber ich bin davon überzeugt, dass er genauso irgendwie durch deutsche Gemeinden geht und an die Tür von Christen anklopft und dass er sagt, hey, lass mich rein, lass uns etwas zusammen machen. Lass mich irgendwie dein Leben bestimmen, lass mich wirklich dein Herr sein. Und ich weiß nicht, ob das zu allen heute spricht, aber ich glaube, dass mindestens ein paar Leute da sind, die das schon gemerkt haben und du hast gemerkt, dass Gott irgendwie an deine Herzenstür klopft und hat das gemerkt, dass er sagt, hey, lass mich einziehen, lass mich wirklich irgendwie mein Reich durch dich bauen, lass mich durch dich leben und lass mich in dir leben. Und dann möchte ich dir gerne Mut machen, das auch wirklich zu tun, dein Herz aufzumachen und bereit zu sein, Jesus groß werden zu lassen in dir. Und der Hammer ist ja, und das macht uns manchmal ganz verrückt, wir hören das oft, wie das Paulus gesagt hat, dass das Leben als Christ wie so ein Wettlauf ist, ein Wettkampf. Und dann gibt es immer Theologen, die sagen, das ist so ein Marathonlauf, etwas, was mit Ausdauer zu tun hat. Und so ist es wirklich, nämlich, dass das Reich Gottes als ein Same zu uns kommt und dass es ganz klein ist und dass es erst groß werden muss und dass vieles passieren kann, bis das Reich Gottes groß wird in uns. Und deswegen sind die Leute, die bereit sind, ihr Leben hinzulegen für Jesus und mit ihm durch dick und dünn zu gehen, sind es Leute, die bereit sein müssen, Zeit zu investieren und darauf zu warten, dass göttlicher Zeitpunkt kommt und dass das, was in ihrem Herzen klein angefangen hat, groß wird. Ich kann mir vorstellen, dass das für Maria eine der härtesten Sachen überhaupt war, dass sie Gottes Reich da in die Krippe gelegt bekommt. Und dass sie weiß, sie hat ja einen Engel gesehen, dass sie weiß, es ist etwas Übernatürliches, es ist etwas Heftiges. Und dann sieht sie irgendwie, dass erstmal 30 Jahre überhaupt nichts passiert. Ganz am Anfang gab es irgendwie so ein paar Erscheinungen, ein paar Leute irgendwie haben verstanden, irgendwie, dass das Christus ist. Und danach passiert erstmal überhaupt nichts. Und als dann 12 Jahre später sie Jesus im Tempel in Jerusalem vergessen, irgendwie bei so einer Sightseeing-Tour, sind sie ganz überrascht, irgendwie, dass er ihnen sagt, wieso, ich bin doch in meines Vaters Haus. Und dann auf einmal, ach ja, klar, genau, richtig, das war ja von Gott das Kind. Und als dann 18 Jahre später Jesus angefangen hat zu predigen, müsst ihr mal nachlesen, in Markus 4 ist das, da haben seine Eltern irgendwie da draußen rumgestanden und seine Geschwister und haben gesehen, wie Jesus innen in dem Haus war und Dämonen ausgetrieben hat und gemacht und getan hat und das Reich Gottes kommt. Und es steht da irgendwie, dass sie dachten, er wäre verrückt geworden. Luther sagt das so schön, die dachten, er wäre von Sinnen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, wie die dachten, der wäre bescheuert und wollten ihn davon abhalten und wollten ihm sagen, hey, hör auf zu predigen, hör auf, mir diese krassen Sachen zu machen, irgendwie, das ist gefährlich, was du da machst. Und hatte das offenbar schon wieder vergessen, wie was denn eigentlich das für ein Geschenk war, dass sie Christus zur Welt gebracht hat. Und so glaube ich, dass die Leute, die Gott sucht, um sein Reich in ihr Herz zu legen, dass es Leute sind, die Bereitschaft mitbringen müssen, 30 Jahre auf etwas aufzupassen. 30 Jahre, um für etwas zu beten und eine Flamme anzublasen und anzufachen und zu nähren, die immer größer wird und vielleicht wirklich erst nach 30 Jahren sichtbar wird. Und so wie wir es lesen, hat Jesus kein Wunder getan vor seiner Geisterfüllung und da war er 30 Jahre alt. Er hat 30 Jahre normale Leute-Sachen gemacht, ist dann getauft worden und dann, ihr kennt die Geschichte, der Heilige Geist kam auf ihn, sah aus wie eine Taube. Und dann ging es überhaupt erst richtig los. Und so ist es bei uns auch. So kann es zumindest sein, wie das Reich Gottes mir als ein kleiner Same anfängt in deinem Herzen. Und dass es dauert und dauert und dauert und es langsam größer wird. Und dass es wächst und wächst und wächst. Und dass irgendwann nach Jahren vielleicht erstmal richtige Früchte kommen. Und dass es lange, lange dauern kann, bis das, wofür du am Anfang gehofft und geglaubt hast und wofür du Christ geworden bist, bis es tatsächlich passiert. Und so sind die Leute, denen Gott sein Reich anvertrauen möchte, Leute, die treu sind, die bereit sind, Glauben zu investieren, die bereit sind, Hoffnung zu investieren und auf ein Reich zu säen, das man lange Zeit vielleicht nicht sehen wird und was erst später dann in einer großen Herrlichkeit kommen wird. Und trotzdem kann ich euch sagen, dass es nichts Besseres gibt als das. Und dass es wahrscheinlich für Maria so viel Schmerzen sie gehabt haben wird und wie heftig das auch gewesen sein muss, als dann ihr Sohn irgendwie gekreuzigt wurde, dass es für sie mit Sicherheit nichts Heftigeres, Erfüllenderes, Genialeres gegeben hat, als ein paar Tage später die Auferstehung irgendwie mitzukriegen und zu sehen, dass Gott irgendwie zu seinen Zusagen steht und dass es sich gelohnt hat, diese 30 Jahre in Reich Gottes zu investieren und dass es sich gelohnt hat, irgendwie durch diese ganzen Schmerzen und Leiden irgendwie durchzugehen, nachdem Jesus verhaftet worden ist. Und ich glaube, das wird von ihr abgefallen sein in einem Moment, als sie erkannt hat, irgendwie, dass Jesus der Messias ist und dass er der auferstandene Gottessohn ist. Und wo wir über Geistesgaben reden, ist es genau das, dass Gott seinen Funken in euer Herz legen möchte. Und dass Gott echt anklopft. Und es geht um mehr als ein bisschen Schandarasser und ein bisschen Sprachen beten und hin und wieder mal einen prophetischen Eindruck zu haben oder sonst etwas. Es geht wirklich darum, wie das Gottesreich als Samen in dein Herz kommt und dass es groß wird und dass die Herrlichkeit Gottes in dir aufwächst und dass sie immer heftiger wird, bis es irgendwann richtig absolut durchbricht. Im Grunde genommen könnte ich hier schon fast Schluss machen, aber ich habe noch einen Punkt. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, um dieses Klopfen an unsere Tür zu vernehmen, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du nicht wählerisch bist, da drin, wen du haben möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du nicht irgendwie nach den großen Hotels guckst, sondern dass es für dich in Ordnung war, da im Stall geboren worden zu sein. Gott, danke, dass du Menschen wie mich nimmst, dass du Leute wie uns suchst. Herr, ich bitte dich, dass du uns diese Einstellung gibst, Herr, dass wir bereit sind, das Reich Gottes groß zu ziehen, egal wie lange es dauert. Ich bitte dich, dass wir dich in unsere Herzen lassen, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke, dass du jetzt echt rumgehst, dass du an Türen klopfst. Gott, ich bitte dich, dass du es deutlich machst und dass jeder es mitkriegt. Kuria Shetrina Lasietrike Turamote Sendrias. Ekria Tarabasetrinia Triasetrias. Ekrotiendria Setride Sendrian. Siembria Trigesetrias. Ich glaube, dass Gott irgendwie heute ein paar Leuten dienen möchte. Und du hast irgendwie angefangen, mit Jesus zu leben. Du hast große Hoffnungen gehabt. Du hast vielleicht in der Anfangsphase auch einiges mit Gott erlebt und dann ist das eingeschlafen und du hast vieles irgendwie von dem wieder vergessen und du hast Feuer verloren, du hast Leidenschaft verloren. Und ich glaube, dass Gott dir das sehr gerne sagen möchte heute, irgendwie, dass er diese Einstellung dir geben möchte, dass du bereit bist, mir durch dick und dünn zu gehen und das, was in dir ist, groß zu ziehen und groß werden zu lassen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Halleluja. Es gab vier verschiedene Gelegenheiten, in denen Leute Christus erkannt haben, als er noch ein Kleinkind war. Ich habe letztes Mal über zwei davon geredet. Das war Hanna und Simeon im Tempel, die vom Heiligen Geist getrieben worden sind und vom Heiligen Geist eine Offenbarung darüber hatten, dass dieses Kind, das da im Tempel gewesen ist, etwas Besonderes war und die den Messias da drin gesehen haben. Und vorher gab es noch zwei Geschichten. Das eine ist die Hirten auf dem Felde, die da ganz normal ihren Job gemacht haben und auf einmal kam der Engel des Herrn und hat ihnen gesagt, geht ihm nach Bethlehem. Und das andere war im Matthäus-Evangelium die Geschichte mit den, ich dachte, es wären heilige drei Könige, aber es können wohl auch eine andere Zahl, auf jeden Fall die Weisen aus dem Morgenland, wie Luther sie ziemlich wohlwollend umschreibt, die eigentlich nichts anderes als Okkultisten gewesen sind, die irgendwo aus Arabien kamen und dadurch Sterndeuterei, eigentlich etwas, was man biblisch überhaupt nicht machen darf, erkannt haben, dass der Christus zur Welt gekommen ist. Und ich möchte nochmal irgendwie den Punkt betonen, den ich letztes Mal irgendwie schon betont habe, dass es vielleicht nicht heilsentscheidend ist, geistliche Gaben zu haben, nicht für uns selber, aber dass es etwas Übernatürliches braucht, um Menschen zu Christus hinzuführen. Und dass ohne dieses Übernatürliche nichts passieren würde. Irgendwie hat Gott durch die Sterne zu diesen drei Okkultisten geredet. Ich meine, die hätten es auf jede andere mögliche Weise auch interpretieren können. Ich meine, lies mal ein Horoskop. Also nee, mach's lieber nicht, aber da kannst du alles irgendwie draus erkennen. Und so war das auch vor 2000 Jahren. Die hätten aus diesem Stern alles Mögliche erkennen können. Wie, dass es ihr Glücksjahr gewesen ist oder irgendwie, dass der Christus geboren wurde. Aber irgendwie hat Gott irgendwie an ihren Herzen gewirkt und sie haben erkannt, irgendwie aus dieser Sternkonstellation, dass der Messias geboren wurde. Und die Hirten waren auf dem Feld und auf einmal irgendwie kommt der Engel des Herrn und dann sogar die Menge der himmlischen Heerscharen und es ist einfach nur total heftig. Die erleben etwas, was sie noch nie erlebt haben. Das hätte ich so gerne gesehen. Also ich meine, ich würde das ja alles irgendwie gerne nochmal erleben, wie das damals war. Aber so diese Vorstellung, ey, du bist irgendwie nachts auf dem Feld irgendwie und du gehst gerade irgendwie schlafen und wickelst dich warm ein und legst den Kopf auf deinen Schäferhund. Und auf einmal irgendwie ist da die Menge der himmlischen Heerscharen, Engel ohne Ende, es ist taghell und die sagen ihnen, hey, heute ist was richtig Besonderes passiert, geht da und da hin und ihr werdet den Messias finden. Und es ist eigentlich egal, wie rum du es drehen und wenden möchtest, wenn wir wollen, dass Menschen zu Gott finden, dann wird es nicht anders möglich sein, als durch das Übernatürliche. Und es ist heute genauso Gottes Wunsch, wie es früher Gottes Wunsch gewesen ist, dass er sich im Leben von Menschen zeigen kann, dass er sichtbar werden kann in uns und dass er durch uns handeln kann. Und es ist der Auftrag der Gemeinde, es ist der Auftrag eines jeden einzelnen Christen, unzufrieden zu sein, so lange unzufrieden zu sein, bis es bei uns normal wird, dass durch irgendein Wirken Gottes Menschen zum Glauben kommen, Menschen auferbaut werden und positive Dinge passieren. Und ich finde, das ist die Herausforderung eigentlich, die Weihnachten mit sich bringt. Zu erkennen, Christus steht vor meiner Tür. Gott will durch mich in die Welt hinaus wirken. Gott möchte durch mich etwas tun. Und die Frage, bin ich bereit? Bin ich bereit, meine Tür aufzumachen, wie damals in diesem Stall? Bin ich bereit, damit das Christus in mir groß wird? Bin ich bereit, mir das Geschenk Gottes anzunehmen? Und bin ich bereit, in dieser Übernatürlichkeit Gottes zu wirken und zu leben und Menschen damit zu infizieren? Und das ist es, worüber ich gerne mit euch beten würde. Wir haben jetzt ein bisschen leise Musik und wollen uns einfach mal irgendwie auf den Heiligen Geist ausrichten. Und ich bitte euch einfach, dass ihr die Fragen wie das Weihnachten euch mal stellt. Wie bin ich bereit, ein Stall zu werden, in dem Gott aufwachsen kann? Judith macht auch Ministry. Das heißt, falls ihr Gebet braucht, irgendwie sprecht sie einfach an. Vielleicht noch ein bisschen leiser. Wir sind während der Zeit auch offen für prophetische Eindrücke. Wenn du irgendwie einen hast, komm einfach vorbei, sprich mich an, dann gebe ich das Mikrofon. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist. Gott, ich danke dir dafür, dass du es gemacht hast. Gott, ich bete mir, dass wir dieses Weihnachtsfest ein Gefühl haben für das, was da passiert ist. Ich bitte dich, dass du uns tiefer und wieder hineinbringst, was du gemacht hast. Und dass du dadurch unser Herz und wieder dafür öffnest, dass wir bereit sind, dich aufzunehmen. In Jesu Namen, Heiliger Geist, bitte ich dich, dass du uns hier eine gute Gebetszeit gibst, eine gute Gebetsgemeinschaft. Ich bitte dich um Offenheit voreinander, dass keiner sich schämt oder dass es irgendwie peinlich ist, laut zu beten. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, um wieder ein Wort wiederzukäuen, darüber nachzudenken und tief in uns eindringen zu lassen. Thank you. Noch ein paar Verse aus dem Johannesevangelium. Gleiches Thema. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Okay, dann zum Ende noch ein Lied, das sich auch damit beschäftigt, mit den Versen. Seid ihr soweit? Nachher endet der Gottesdienst und ich wünsche euch einen schönen Abend. Nochmal.
Talking behind the back of the universe, back before its beginning. The I am who I am word, the with God word, the was God word. A voice that called us into being across the reaches of infinity. The without whom nothing word, an unheard of word behind words. World making word, speaking the language behind language. What they want by pointing, babbling, playing, copying, making us feel good by learning our names, playing out endless games of things appearing and disappearing. they hide behind their hands, then take their hands away, and there they are. And bit by bit, they show themselves. But were these also God's desires? To recognize and name and know, and to communicate, to play some cosmic language game with us, God's wordplay, to show and tell and to communicate, to communicate.
Weakness of thee, all powerful. Weakness of thee, all powerful God. Weakness of thee, all powerful. Weakness of thee, all powerful God.
And the Word became flesh, and the Word became wordless flesh, a baby with no words. The voice of the Maker became a hungry voice, a cry for food, a cry for milk. The voice that made gravity cried out for fear of falling. The voice that made woman cries for a woman's breast and screams with disappointment when it is denied. Made flesh that looks and feels and acts like flesh, then now God is a small thing, is a baby, is a baby that can be dropped or hurt or left unfed, left unchanged, left wet and smelly, or be child abused. If this is God with no words, and if this wordless God is God, then God has flesh like our flesh, bones like our bones, needs to be taught to speak. And the Word became flesh and lived among us.
Ja, ich wünsche euch ein frohes Inkarnationsfest und denkt mal darüber nach, was es Gott gekostet hat, Mensch zu werden und wie tief das eigentlich ist. Amen.
Sound, you know, in the day people go for the great sound. They don't left the music, you know what I mean? So, if you got that sound out there, the one they can snatch themselves and jump around.